Und wenn ich sehe, dass wir eben auch Möglichkeiten haben, den Typ-2-Diabetes zu verhindern oder zumindest aufzuschieben, dann ist der Ansatz eines Präventionsplans super. Aber da muss ich auch die Möglichkeiten schaffen, das umzusetzen. Und nicht nur zu sagen, so jeder muss das alleine machen, sondern wir brauchen eine Verhaltens- und eine Verhältnisprävention.
O-Ton Diabetologie Extra, eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetesexpertinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu O-Ton Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Boehringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird.
Sie hörten die Stimme von Günter Duber, Chefredakteur der Diabetes-Zeitung und Redaktionsleiter Deutschland der Matrix Group. Mein Name ist Gregor Hess, ich bin im gleichen Verlag Medizinredakteur. Unser heutiges Thema in der 5. Folge dieser Podcast-Serie ist die Diabetologie. Dazu befassen wir uns mit wichtigen Aspekten, mit Chancen und mit Missständen, die eine bessere Versorgung der Menschen mit Diabetes in Deutschland behindern.
Danke, Gregor. Wir haben heute einen bekannten Diabetologen an unserer Seite, Herrn Dr. Jens Kröger aus Hamburg. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie und seit 25 Jahren Diabetologe DDG. Jens Kröger war Gründer einer der ersten stationären diabetologischen Schulungsstationen in Hamburg. Dr. Kröger ist Gründer und Leiter mehrerer ambulanter diabetologischer Schwerpunktpraxen in Hamburg. Und er ist überaus engagierter Vorstandsvorsitzender der Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Herzlich willkommen bei uns, Herr Dr. Kröger.
Hallo Herr Nuber, hallo Herr Hess.
Herr Dr. Kröger, wo treffen wir Sie denn heute an und wie geht es Ihnen?
Sie treffen mich in Hamburg an und mir geht's gut.
Auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Dr. Kröger, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Und gehen wir am besten auch direkt hinein ins Thema. Und meine erste Frage dazu lautet, worin derzeit die Hauptprobleme der Diabetologie in Deutschland zu sehen sind?
Ach, das ist, glaube ich, eine vielschichtige Frage. Ich glaube, ganz wichtig, und das liegt mir besonders am Herzen, dass wir mit der Prävention nicht so richtig vorankommen. Die Bundesregierung, die Koalition hat einen nationalen Präventionsplan ausgerufen und das ist jetzt schon seit einem Jahr der Fall und so richtig zum Leben kommt er noch nicht. Das heißt, die Frage ist einfach, was plant auch die Regierung hinsichtlich von Prävention umzusetzen. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil wir alle haben steigende Zahlen des Diabetes in Deutschland. Wir haben zurzeit 10 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland. Davon ist eine Dunkelziffer von 2 Millionen Menschen. Und wir gehen davon aus, 2040 werden wir über 12 Millionen Menschen mit Diabetes bekommen. Das heißt, wir haben einmal eine steigende Rate und wenn wir den Prädiabetes in seiner Begrifflichkeit in drei Kriterien uns anschauen, dann haben wir um die 13 Millionen Menschen, die einen Prädiabetes haben. Das heißt, hinsichtlich der Prävention ist aus meiner Sicht viel zu tun und das ist nicht nur die Verhaltensprävention, sondern auch die Verhältnisprävention und da ist die Politik gefragt.
Herr Dr. Kröger, im Rahmen der Kampagne Guardians for Health sind Sie als Vertreter der Diabetologie im Nationalen Steering Committee. Was hat Sie an der Kampagne gereizt? Warum engagieren Sie sich?
Naja, für mich war es ganz wichtig und ich bin dort als Diabetologe da drin, aber ich bin da auch als Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de Deutscher Diabeteshilfe integriert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig und das zeigt uns auch die neue nationale Versorgungsleitlinie Typ-2-Diabetes, dass es wichtig ist, auch die Menschen mit Typ-2-Diabetes mitzunehmen. Und das ist ein Novum auch in dieser Leitlinie, dass neben den Anpassungen hinsichtlich der medikamentösen Therapie, die wir zur Verfügung haben, das heißt neben der reinen Glukosesenkung, wissen wir ja mittlerweile, dass eben auch Antidiabetika eine zusätzliche Wirkung haben, dahingehend, dass einfach das Risiko von Koronarherzkrankheit, das Risiko von Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz insoweit gesenkt werden kann, als dass diese Medikamente auch schützend sind. Das heißt, dass die unabhängig von der Diabeteseinstellung, wenn diese Medikamente gegeben werden, eben auch das Risiko hinsichtlich dieser kardiovaskulären Erkrankung deutlich gesenkt wird. Was ich aber auch einen sehr spannenden Aspekt finde in der nationalen Versorgungsleitlinie ist der Aspekt der partizipativen Entscheidungsfindung. Also eine Begrifflichkeit der gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Arzt, Diabetesteams und Menschen mit Diabetes. Das heißt, auch Menschen mit Diabetes sollen dahingehend aufgeklärt werden, welche Möglichkeiten therapeutisch bestehen. Das heißt natürlich auch, dass sie verstehen müssen, an welchen Punkten sie auch mal nachfragen müssen, dass sie auch verstehen müssen, welche Therapien ihnen auch helfen. Das heißt, das ist ein gemeinsamer Prozess. Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Und deswegen habe ich gerne zugesagt, bei Guardian for Health mitzumachen.
Können Sie die Größenordnung benennen, Herr Dr. Kröger? Wie viele Menschen erleiden denn jährlich Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus, beispielsweise an den Augen, an den Nieren, an den Füßen? Können Sie da Zahlen nennen?
Naja, es ist schon so, dass hinsichtlich zum Beispiel der diabetischen Polyneuropathie, das ist um die 30%, das ist bei der diabetischen Retinopathie ähnlich. Und bei der Nephropathie liegt das auch so in dem Rahmen von 30-40%. Und das sind die mikrovaskulären Erkrankungen, aber wir haben natürlich auch die makrovaskulären Erkrankungen. Und bei den makrovaskulären Erkrankungen muss man dazu sagen, dass die Risikopopulation hinsichtlich dieser Erkrankungen, koronare Herzkrankheit, Risiko Schlaganfall überhaupt, AVK, also der großen Gefäße, einfach so in der Größenordnung liegt, die so zwischen 30-40% liegt. Das heißt, Menschen, die diese Erkrankung haben und die Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, diese Erkrankung zu bekommen.
Sie haben die Risikofaktoren auch nochmal angesprochen. Sind die denn in allen Sektoren gut bekannt, also in Hausarztpraxen, Schwerpunktpraxen, Kliniken und vor allem auch bei den Patienten?
Naja, es geht immer wieder durch die Presse und es wird immer wieder über diese Erkrankung gesprochen. Aber der entscheidende Aspekt ist ja, dass wir jetzt bei diesen Erkrankungen eben die Möglichkeit haben, therapeutisch einzusetzen. Und ich glaube, viele Menschen mit Diabetes und auch viele Therapeuten wissen natürlich, dass es diese Folgeerkrankung gibt. Aber der entscheidende Unterschied ist zu früher, dass wir einfach früher auch auf der diabetologischen Seite immer die Möglichkeit hatten, die Diabeteseinstellung zu verbessern. Die Diabeteseinstellung sollte auch nach wie vor verbessert werden, aber unabhängig von der Diabeteseinstellung wissen wir eben, dass wir heute mit modernen Medikamenten wie zum Beispiel SGLT2-Hämmern oder GLP-1-Agonisten das Risiko eben der beschriebenen Erkrankung deutlich senken können. Und das bedeutet konkret, dass die Menschen einfach länger leben. Und das sind Dinge, glaube ich, die man immer wieder adressieren muss. Und man muss dann auch adressieren, welche Untersuchungen müssen denn gemacht werden, um das festzulegen. Und wenn ich das mal auf die SGLT2-Hämmer zum Beispiel mir angucke, dann muss man einfach sagen, dass es immer wieder neue Studien gab, die einfach wirklich sehr, sehr spannende Ergebnisse gezeigt haben. Also wenn wir zum Beispiel gesehen haben, so fing es an vor ungefähr 10 Jahren, da gab es den ersten SGLT2-Hämmer und zunächst hatten wir eine reine Glukosesenkung, Blutzuckersenkung, ein blutzuckersenkendes Medikament. Dann kam aber hinzu, dass Menschen mit einer reduzierten Ejektionsfraktion bei einer Herzinsuffizienz deutlich davon profitieren. Und neuere Studien zeigen, dass auch bei einer erhaltenen Ejektionsfraktion auch ein Vorteil da ist. Das heißt, diese Aspekte müssen wir adressieren in den Ärztegruppen, die mit Menschen mit Diabetes zu tun haben, übrigens auch mit Menschen, die kein Diabetes haben. Auch da haben sich positive Ergebnisse eingestellt. Und für Menschen mit Diabetes ist einfach wichtig, das auch zu wissen, um es auch nachzufragen, ja, um dann auch einschätzen zu können, wann ich denn mich auch zum Beispiel in eine bestimmte Versorgungsstufe geben muss, wann ich nachfragen muss, wann ich auch sagen muss, welche Untersuchungen müssen denn jetzt gemacht werden oder gehöre ich denn zu der Gruppe der Menschen, die von diesen Medikamenten profitieren. Und das ist für mich ein wichtiger Bereich dahingehend der Aufklärung. Diese Aufklärung muss weiter verbessert werden. Diese Studienergebnisse müssen immer weiter transportiert werden, immer auf allen großen Diabeteskongressen. Jetzt kürzlich war der Europäische Diabeteskongress, da wurde wieder eine angepasste Leitlinie vorgestellt. Und da muss ich selber als Diabetologe einfach sagen, man muss sich da sehr genau konzentrieren, obwohl man sehr tief in diesem Thema drinsteckt. Und das ist natürlich für Fachgruppen, die nicht so tief drin stecken, natürlich einfach schwerer. Und deswegen ist es wichtig, es zu adressieren und gleichzeitig eben auch auf der Seite der Menschen mit Diabetes, das ist mir ganz wichtig, dass sie auch einschätzen können, was sich dort verändert hat.
Sie sagen es ja schon im Nebensatz, Herr Dr. Kröger, welche besondere Rolle haben denn Hausärztinnen und Hausärzte bei der Diagnose und Therapie der Menschen mit Typ-2-Diabetes in unserem Land?
Sie haben eine ganz entscheidende, ja, weil der Großteil einfach von Menschen mit Typ-2-Diabetes werden natürlich von den Hausärzten gesehen und die Hausärzte wissen auch ganz genau zum Beispiel, wie die Familie aussieht. Ja, also wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Mensch zum Beispiel einen Typ-2-Diabetes hat und ich kenne die Familie und ich sehe bei der Familie bestehen Risikofaktoren dahingehend von Übergewicht, Adipositas, schlechte Bewegungsverhalten, dann weiß ich natürlich die ganze Breite, dass es da auch die Möglichkeit gibt, dass die Familie auch einen Diabetes bekommt. Dass die Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich auch der Hausarzt hinsichtlich der Diabetes-Einstellung der erste Ansprechpartner ist. Die wenigsten Menschen sind in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis oder in einer Fachversorgung, auch in Kliniken. Und dann ist einfach wichtig, auch für den Hausarzt zu wissen, was heißt denn das jetzt mit einer eingeschränkten Ejektionsfraktion? Also zum Beispiel ein SGLT2-Hämmer profitiert davon, dass Menschen mit einer eingeschränkten Ejektionsfraktion, also nur eingeschränkten, nicht reduzierten Ejektionsfraktion, profitiert von dem Medikament. Wie merkt denn der Mensch das? Ja, so hat er immer klinische Symptome. Die meisten Menschen haben klinische Symptome. Es ist ja eine Herzinsuffizienz. So, und dann muss ich einfach wissen, okay, was mache ich denn jetzt? Was kann ich tun? Wohin muss ich ihn schicken? Welche Untersuchungen müssen durchgeführt werden? Und da ist eben wichtig die Kooperation zu Kardiologen und Nephrologen.
Da haben Sie schon einige Fragen, die uns oder mir zumindest so im Kopf spuken, vorweggenommen. Trotzdem vielleicht nochmal der Hinweis oder die Frage an Sie. Ist das denn so oder was ist denn hier noch so viel zu tun in diesem Sektor Hausarzt, Hausärztin, was die Leitlinien angeht? Sind die Leitlinien in Ihren Augen gut bekannt oder nicht so gut bekannt, was den Typ-2-Diabetes angeht, die nationale Versorgungsleitlinie zum Beispiel?
Also, wenn Sie sich den Versorgungsbaum dieser Leitlinien anschauen, ja, dann ist der so vielfältig, so dass man sich sehr genau anschauen muss, ja, wo fällt denn jetzt mein Patient da rein? Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man das mit Beispielen adressiert, dass man Beispiele bespricht auch, ja, und um einfach auch dem näher zu kommen, was bedeutet das denn? Wo kann ich eine schnelle Umsetzung machen? Das ist das Gleiche wie mit der partizipativen Entscheidungsfindung. Das hört sich klasse an, aber wenn man guckt, ein Hausarzt hat durchschnittlich für einen Patienten 6 Minuten Zeit. Ja, das heißt, mir ist ganz wichtig, auch da zu adressieren, wie kann ich denn die gemeinsame Entscheidungsfindung in einen strukturellen Prozess in der Praxis umsetzen, sodass keiner sagt, oh, jetzt muss ich noch zusätzlich dies oder jenes machen. Und da gibt es eigentlich einfache Strukturen dahingehend, wenn ich zum Beispiel adressiere, ein Mensch mit Typ-2-Diabetes hat ein bestimmtes Problem, weil ich jetzt zum Beispiel eine Therapieumstellung machen muss oder die Therapie erweitern muss, ist erster Punkt, ich adressiere dieses Problem zusammen mit dem Patienten. Der zweite Punkt ist, ich gebe eine Empfehlung raus und kann aber auch gleichzeitig sagen, pass mal auf, es gibt die und die Informationsquellen. Zum Beispiel bei der Nationalen Versorgungsleitlinie Typ 2 gibt es super Aufklärungsblätter für Menschen mit Typ 2 Diabetes, wo erklärt wird, was sind das für Medikamente, welche Therapien sollten angestrebt werden, wie wirken die Medikamente. Diese Möglichkeiten gibt es und auch online gibt es Informationsmöglichkeiten, auch zum Beispiel bei uns bei der Deutschen Diabeteshilfe, wo einfach bestimmte Dinge einfach geklärt und erklärt werden. Wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich zum Beispiel auch online, ich finde Videosprechstunde ist häufig super geeignet, weil es eine kurzen Austausch ermöglicht. Ja, wenn ich also besprochen habe, ein Mensch mit Diabetes soll einmal diese Informationen, die auf ihn zugeschnitten sind und für ihn auch in einer Sprache dargelegt sind, dass er das versteht, dann treffe ich mich mit ihm und sage, okay, wir hatten besprochen, das und das ist sinnig, gehst du da mit? Ist das auch etwas, was du dir vorstellen kannst? Er kann noch zusätzliche Fragen stellen. Und dann gehe ich in den Umsetzungsprozess und nach einem halben Jahr mache ich eine Reevaluation. Das ist partizipative Entscheidungsfindung, die im normalen Umgang, auch in der Hausarztpraxis, nicht viel länger dauert. Aber entscheidend ist die Struktur. Wer macht was? Wer gibt wem was? Und was ist wo? Und dann komme ich in einen Prozess rein, den auch Menschen mit Diabetes klasse finden, weil sie dann auch verstanden haben, worum es geht.
Bekommen denn die Menschen bei uns dann, eins ihrer Lieblingsthemen, auch die Diabetestechnologie, die möglich ist und die modern ist und zielführend ist, also auch vor allem natürlich Menschen mit Typ-2-Diabetes, verordnet?
Sehr guter Aspekt, Herr Nuber. Man muss ja sehen, dass im Rahmen der Diabetestechnologie in den letzten Jahren enorme Neuerungen immer wieder dazu kamen. Angefangen, wenn wir uns jetzt nur mal rein fokussieren auf den Typ-2-Diabetes. Kontinuierliche Glukosemessung, wir haben Smart Pens, also Pens, wo ein Patient und wir als der Therapeuten sehen können, was jemand gespritzt hat, wann er es gespritzt hat. Wir haben digitale Gesundheitsanwendungen, die unterstützen sollen in der Diabetestherapie, die unterstützen sollen, wenn ich ein Problem habe, zum Beispiel mit Adipositas im Sinne eines erhöhten Risikos für Typ-2-Diabetes oder Adipositas, wenn ich Typ-2-Diabetes habe. Das sind Dinge, die wir in Deutschland, um nur ein paar zu nennen, es gibt noch weitere, die wir zur Verfügung haben. Die DIGAs übrigens haben wir als einziges Land, die dann auch auf Rezept verschrieben werden können. Und ich muss Ihnen sagen, es gibt tolle DIGAs. Aber der Punkt ist immer, ich sehe immer wieder, was das bei Menschen bewirkt. Die Studienlage ist gut. Ja, ich sehe aber auch, dass in anderen Ländern das in Leitlinien noch viel mehr integriert ist als bei uns. Und da wünsche ich mir einfach auch, dass man diese Dinge, die auch in Studienlagen anerkannt worden sind und wo es sehr positive Entwicklungen hinsichtlich HbA1c, hinsichtlich Zeit im Zielbereich, Glukosevariabilität, aber auch hinsichtlich der Psyche gibt, dass man diese Dinge auch in Deutschland sieht, auch integriert, sodass auch aus meiner Sicht noch mehr Menschen davon profitieren können.
So viel zum Thema jetzt der Diabetestechnologie. Sie hatten vorhin auch schon die medikamentöse Therapie kurz angesprochen. Da hätte ich jetzt nochmal eine konkrete Frage, gerade bezogen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil es haben ja einige Antidiabetika eine kardiovaskuläre Sicherheit gezeigt in Studien und darüber hinaus sogar einen positiven Effekt auf diese kardiovaskulären Endpunkte, die dort untersucht wurden. Wie beurteilen Sie diese Daten?
Ich beurteile die Daten als sehr wegweisend. Ich schaue mal zurück, sagen wir mal so 15 Jahre. Damals im Bereich der Diabetologie, wenn es um den Typ-2-Diabetes ging, dann hatten wir die Möglichkeit, die Glukose-Stoffwechsellage zu verbessern. Heutzutage haben wir noch zusätzliche Möglichkeiten, eben hinsichtlich das Outcome zu verbessern, hinsichtlich von kardiovaskulären Erkrankungen, aber auch im Sinne von Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz. Und wenn ich jetzt nochmal 15 Jahre zurückgucke und ich habe meinetwegen einen Vortrag zusammen mit einem Kardiologen gesagt, dann hatte der Kardiologe alle möglichen Instrumentarien. Ja, er hat gesagt, ja, natürlich aus der kardiologischen Sicht kann man das Risiko noch deutlich senken, weil man eben auch den Hochdruck verbessern kann, dass man die Fette verbessern kann. Das sind weiter wichtige Parameter. Und wir als Diabetologen hatten die Glukosesenkung. Ja, das war für uns eines der entscheidenden Dinge neben allen anderen Möglichkeiten. Und aber heute kann man sagen, dass diese Antidiabetika eben den Vorteil haben, dass sie neben der reinen Glukosesenkung eben diese Effekte haben. Und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, sehr, sehr spannend und es hilft vor allen Dingen den Menschen. Und deswegen wünsche ich mir einfach auch wirklich, dass wir die Möglichkeit haben, in Deutschland auch leitliniengerecht zu therapieren. Und ich glaube, das muss man immer wieder adressieren, weil noch nicht alle Menschen, die davon profitieren würden, stehen diese Substanzen momentan im therapeutischen Prozess zur Verfügung.
Denken Sie, dass sich mit einer verbesserten Therapie und aber auch Diagnostik dann auch Todeszahlen, Todesfälle senken lassen und in welchem Umfang ungefähr?
Das ist eindeutig. Man kann einfach wirklich sagen, dass man damit wirklich Todesfälle verhindern kann. Die prozentuale Rate ist, glaube ich, sehr individuell. Ja, das hängt einfach von verschiedenen Faktoren zusammen. Und deswegen würde ich das nicht an einer einzigen Zahl festmachen, weil einfach zu viele Faktoren da zusammenkommen. Aber Fakt ist, dass einfach die Studien gezeigt haben, dass zum Beispiel bei den SGLT2-Hämmern Menschen mit einer reduzierten Ejektionsfraktion im Rahmen der Herzinsuffizienz oder einer erhaltenen Ejektionsfraktion profitieren, dass Menschen, die eine koronare Herzkrankheit haben, von GLP-1-Agonisten profitieren. Und deswegen stehen eben auch diese Medikamentengruppen ganz oben. Das heißt, heutzutage sagt man eben erstmal, hat jemand eine koronare Herzkrankheit? Hat jemand eine Herzinsuffizienz? Hat jemand eine Niereninsuffizienz? Oder hat er ein erhöhtes Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung? Und dann würde man immer sagen, dass nach der Grundlage Ernährung, Bewegung, Schulung, das gilt immer für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Ja, auch als Diabetologe muss ich immer wieder darauf hinweisen, dass trotz dieser tollen Medikamente es trotzdem immer eine Grundlage braucht, nämlich der Schulung, dass der Mensch weiß, was er umsetzen kann, auch hinsichtlich Ernährung und Bewegung. Das ist immer die Grundlage. So, und dann aber, wenn diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, vorhanden sind, dann setzt man diese nach Metformin, wenn das dafür keine Kontraindikation gibt, diese Medikamente ein und kombiniert sie dann auch möglicherweise. Wenn das nicht der Fall ist, dann spielt heute auch eine große Rolle, auch das in der aktualisierten Fassung der neuen Leitlinien, das Gewicht. Also wenn jemand ein erhebliches Gewichtsproblem hat, auch dann sollte man adressieren, Antidiabetika zu nehmen, die helfen bei der Gewichtsabnahme. Und dann im weiteren Schritt geht es um Kombination von sinnvollen Therapien und dann irgendwann, wenn das nicht mehr reicht, auch eine Insulintherapie, auch in Kombination mit diesen Medikamenten. Weil diese Medikamente, ich habe es vorhin schon mal gesagt, unabhängig vom HbA1c eben diesen Effekt entfalten. SGLT2-Hämmer entfalten diesen Effekt eben auch bei Menschen, die keinen Diabetes haben. Ja, das ist der Effekt der Medikamenten und der Medikamentenklasse.
Man hört schon Ihr Engagement heraus in der Sache, vor allem natürlich auch als Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de, wenn es um Diabetesaufklärung geht. Was denken Sie denn, haben denn chronische Erkrankungen wie der Diabetes mellitus oder jetzt speziell natürlich der Diabetes mellitus und ich meine damit Typ 1 wie Typ 2 Diabetes die gebührende Öffentlichkeit in unserem Land?
Nein, Herr Nuber, das haben Sie nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, darüber bin ich auch echt sehr entsetzt. Wenn wir sehen, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung seit Jahren, ja, damit beauftragt ist, eine Aufklärungskampagne zu machen, ja, dann ist sie bis heute noch nicht erfolgt. Und wenn ich sehe, dass wir eben auch Möglichkeiten haben, den Typ 2 Diabetes zu verhindern oder zumindest aufzuschieben, dann ist der Ansatz eines Präventionsplans super. Aber da muss ich auch die Möglichkeiten schaffen, das umzusetzen. Und nicht nur zu sagen, so jeder muss das alleine machen, sondern wir brauchen eine Verhaltens- und eine Verhältnisprävention. Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie haben wir doch immer wieder gesehen, dass gerade der Diabetes, wenn er schlecht eingestellt ist, wenn Menschen eine unzureichende Stoffwechsellage haben oder wenn Menschen zusätzliche Erkrankungen wie Nierenerkrankungen haben oder kardiovaskuläre Erkrankungen haben oder zusätzlich erhöhten Blutdruck oder eine Adipositas haben, dann ist das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf größer oder kann größer sein. Und dass man nicht mal in so einer Situation den politischen Willen nach vorne bringt und sagt, wir setzen das jetzt um, wir gehen mal entscheidende Maßnahmen auch im Rahmen der Verhältnisprävention. Ja? Wir wissen, dass die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln Menschen enorm helfen würde, einfach schneller zu sehen, was ist gesünder und was ist ungesünder. Ja? Der Nutri-Score wäre eine Möglichkeit, dann kriege ich immer die Argumente, na ja, der hat aber auch Fehler und so. Mensch, also, aber wenn viele Menschen einfach mit einem Ampelsystem einen groben Überblick kriegen, ist doch besser, als wenn sie das umdrehen müssen und dann erstmal kapieren müssen, was da alles drin ist. Das machen Menschen, die sich gerne damit beschäftigen, ja, aber die meisten, die wollen einen schnellen Überblick haben. Das heißt, das umzusetzen. Dass eine Stunde Schulsport täglich da ist, als Grundlage für ein Bewegungsverhalten. Umzusetzen, dass wir Werbung von ungesunden Lebensmitteln an Kindern verbieten. Das ist jetzt zumindest besprochen worden in der Koalition, so umgesetzt werden unter 14-jährige Kinder. Aber der Punkt ist dann immer wieder, auf welcher Ebene wird es umgesetzt? Wird es auch im Internet umgesetzt? Da sagt man, naja, Internet ist schwierig. So, ich denke einfach, es gehört politischer Mut dazu, aber auch Willen. Und diesen Willen kann ich bei all den Schwierigkeiten, die wir momentan haben, bei all den Dingen, die uns zusätzlich belasten, ja, den kann ich noch nicht erkennen. Und wenn Ihre Frage ist, gebührt der Erkrankung die genügende Aufmerksamkeit, dann würde ich sagen, wenn das schon nicht umgesetzt wird, was ist denn dann Aufmerksamkeit?
Sie sehen da also vor allem die Politik in der Pflicht.
Ich sehe die Politik in der Pflicht, dort entscheidende Schritte auch zu gehen und erhoffe mir das auch sehr. Und ich will jetzt auch nochmal einen Schwenker für Menschen mit Typ 1 Diabetes machen. Das ist zwar die kleinere Gruppe mit 340.000 Menschen in Deutschland, aber auch da wünsche ich mir einfach, dass, wir haben vorhin über Technik gesprochen, Technik kann viele Menschen unterstützen, wenn sie es wollen. Ja, es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin so zufrieden, ich komme so gut klar. Also nicht immer nur, wenn man die neueste Technik hat, brauchen sie alle. Sondern ich denke immer, jeder Mensch muss für sich das abbilden, zusammen mit seinem Team, was ihm helfen kann. Und da wünsche ich mir auch, dass diese Möglichkeiten, die auch wissenschaftlich bewiesen sind, die eine wissenschaftliche Evidenz haben, dann auch schneller umgesetzt werden und Deutschland nicht noch drei Runden dreht und die Menschen, ich sage jetzt mal, gepiesackt werden, indem das erstmal abgelehnt wird, dann kommt der medizinische Dienst, da muss ich nochmal Widerspruch einlegen und so. Diese Hartnäckigkeit nicht jeder. Und da wünsche ich einfach, dass mir, dass da eben auch die dementsprechende Unterstützung auch da ist, weil ich muss Ihnen sagen, Sie haben es vorhin schon gesagt, Herr Nuber, ich mache das jetzt seit 35 Jahren. Und ich muss Ihnen sagen, so, was wir heute von der Technik für Menschen mit Typ 1 Diabetes Unterstützung zur Verfügung haben, das habe ich mir vor 35 Jahren immer gewünscht. Und wir sind jetzt ganz weit. Es wird auch noch weitergehen. Aber das sind Dinge, die hatten wir früher nicht zur Verfügung. Wir können heute schwere Hypoglykämien verhindern. Wir können heute erreichen, dass die Menschen in Ruhe nachts durchschlafen können, dass sie nicht ständig geweckt werden. Wir können erreichen, dass die Glukosevariabilität weniger wird. Das sind alles Dinge, die das Leben unterstützen. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht enorm wertvoll ist. Und diesen Weg müssen wir auch zusammen mit den Menschen mit Diabetes gehen.
Sehr schönes Schlusswort, Herr Dr. Kröger. Herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch zu diesem wichtigen Thema.
Gerne.
Auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dieses informative Gespräch ermöglicht haben. Vielen Dank.
Gerne.
Engagiert wie immer, das war O-Ton Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Boehringer Ingelheim mit Unterstützung verschiedener Partner aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung rund um das Thema Diabetes initiiert und koordiniert wird.
Das war O-Ton Diabetologie Extra, eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.